wir, aber wir dachten, dass wir diese Diskussion erstmal voranstellen. Und vielleicht ergibt sich auch jetzt schon auch die Frage an den Fachausschuss. Wir werden sicherlich, wir werden heute, also der Plan war, die 22 Fragen, die hier zu dem ESRS 2 gestellt werden, durchzugehen. Nicht alle davon habe ich zur Diskussion gestellt. Das betrifft nur, ich glaube, genau die Hälfte von den Fragen, zu denen ich jetzt hier zur Diskussion aufrufen würde. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir da trotzdem nicht durchkommen werden. Zum einen, weil ich natürlich auch grundsätzlich die Möglichkeit geben möchte, dass auch zu denen, wo ich jetzt gesagt habe, eigentlich keine weitere Diskussion, dass sie da auch nochmal Anmerkungen machen können, ob das so passt aus ihrer Sicht, weil da ja auch Vorschläge gemacht werden, wie die beantwortet werden könnten. Zum anderen wäre dann die Frage, die sich daran anschließt, wie man damit weiter umgeht. Meine Idee wäre an dieser Stelle gewesen, dass wir dazu dann im Umlaufverfahren vielleicht auch schon Anmerkungen einholen. Genauso wie beispielsweise für die Governance-Fragebögen. Da gab es schon eine Sitzung in dem Berichterstatterkreis mit Herrn Weisham und Herrn Rockel, wo ich die Governance-Fragebögen, die Antworten vorbereiten würde auf Basis dieser Sitzung, die wir gehabt haben und an den Fachausschuss übersenden würde für Anmerkungen. Das ist keins der Themen, wo festgelegt wurde, dass es mit erhöhter Priorität in der tatsächlich wenigen Zeit, die wir im Fachausschuss haben, zu besprechen ist. Von daher wäre das das vorgeschlagene Vorgehen. Vielleicht könnten Sie da nochmal am Ende vielleicht so ein bisschen Feedback geben, wie wir da weiter vorgehen können, um durchzukommen. Auf jeden Fall, diese Fragen zu dem ESRS 2 wurden vorab identifiziert, als damit befassen wir uns im Fachausschuss auch detaillierter. Und dann würde ich gerne starten. Die erste Frage, vielleicht doch noch einen Kommentar vorab. Der ESRS 2 hat ja viele Themen aufgegriffen, die tatsächlich auch im Fachausschuss schon mal besprochen wurden. Beispielsweise, wie wesentliche Informationen ermittelt werden, welche Konzepte dort zugrunde liegen. Die eigentlichen Konzepte, Materiality oder Time Horizon, die kommen in einem anderen Fragebogen, der aber auch noch zu ESRS 1 sozusagen im Fachausschuss besprochen werden wird. Viele der Fragen, die hier dann also zu beantworten sind, nehmen damit auch Bezug auf den ESRS 1 und wurden deshalb auch hier teilweise nicht zur Diskussion gestellt. Also wenn es Themen gibt zur Wesentlichkeit, dann kann man die in dem anderen Fragebogen sicherlich sehr viel besser adressieren als hier, wo es nur in Anführungszeichen darum geht, wird denn darüber gut berichtet. Gut, mit dieser Vorrede würde ich sofort GR1, also Disclosure Requirement aus dem ESRS 2, zu den General Requirements 1 überspringen und zu der nächsten Seite gehen. Es sei denn, und jetzt gucke ich jedes Mal in die Runde, ob es dazu Anmerkungen gibt. Das ist nicht der Fall, zumindest sehe ich keine erhobene Hand. Dann würde ich jetzt zu dem GR2, also zu dem zweiten Disclosure Requirement, gerne kommen. Und da geht es darum, dass man zu den einzelnen Sektoren die Activities beschreibt als Unternehmen. Ich habe jetzt auch nicht zusammengefasst nochmal jeweils, was in dem Standard steht. Zum einen hatten wir es besprochen, zum anderen haben Sie sicherlich die Standardentwürfe auch schon gesehen jetzt im Laufe der Wochen. Hier bloß nochmal auf wesentliche Punkte hingewiesen, dass die Abgrenzung der Sektoren nach SEC 1 gemeint ist und darauf auch Bezug genommen wird, eine Abgrenzung, die noch nicht veröffentlicht wurde, weil man ja da eben noch bestimmte Themen hat, wie man eigentlich mit dieser Abgrenzung weiter umgeht. Aber auf dieser Basis soll also die Sektorenabgrenzung dann zukünftig vorgenommen werden. Man soll also die wesentlichen Sektoren inklusive wesentlicher Länder beschreiben und nicht nur in Bezug auf Products, Services, Markets, Customer Groups, sondern eben auch, wie aus der AG 8 hervorgeht, immer mit diesem Old und New und welche sind jetzt die bisherigen Märkte und in welche möchte man gerne und so weiter. Des Weiteren wird eben, wie gesagt, nicht nur pro Sektor diese Angabe jeweils gefordert, sondern eben auch länderbezogen. Und die Überlegung, die wir auch schon mal zumindest mitgeteilt hatten, und es gab auch da schon so eine kleine Diskussion im Fachausschuss, ist, dass es einfach sehr viele verschiedene Informationsebenen gibt. Also es gibt dann die Sektorabgrenzung, es gibt die Segmentinformationen nach IFRS 8, es gibt die Länderinformationen, die hier noch vorgesehen sind. Es gibt die verschiedenen Layer zu den einzelnen Themen, beispielsweise Products. Und dann gibt es eben auch noch Überleitungen, die as far as possible gewünscht sind zwischen den verschiedenen Abgrenzungen. Und aus den Überlegungen heraus, wie sich schon die Segmentabgrenzung und Überleitung auf das Gesamtergebnis beispielsweise eines Konzerns häufig als schwierig darstellen, ist hier die Frage an den Fachausschuss, wie dieser Detailgrad und die Anforderungen, die hier definiert werden, beurteilt werden. Und die Kreuze, die gesetzt sind, sind sozusagen Kreuze, die wir auf Basis der Überlegung gesetzt haben, dass wir gesagt haben, okay, relevant sind solche Informationen natürlich über alle Sektoren hinweg. Also diese Erläuterung, die wir Ihnen schon mal vorab gegeben haben. Aber auch da kann alles noch verändert werden. Meine Fragen an Sie betreffen insbesondere, haben wir hier relevante Informationen, auch in dem Sinne, dass wir Relevanz auch so betrachten, wenn es einen Information Overload gibt, dann haben wir eine verringerte Relevanz. Von daher sind wir hier wahrscheinlich eher am geringeren Ende, könnte ich mir vorstellen, oder war die Frage an Sie. Zum anderen haben wir hier auch tatsächlich die Quality of Information, die hier immer erwartet wird, also beispielsweise Vergleichbarkeit, alle die Objectives, die jetzt nicht gerade Relevanz und Verifiability betreffen, die in B und C abgefragt werden. Und haben wir eine gute Cost-Benefit-Balance? Gibt es dazu Anmerkungen oder gibt es zu den anderen Kreuzen Anmerkungen?
Ich möchte jetzt nicht die Frage nochmal aufmachen, die wir in den Berichterstattermodellen, also zumindest bei uns im Sozialbereich, schon mehrfach diskutiert haben. Wir wissen halt einfach nicht, wie die EU die Antworten wertet. Ich verstehe den Punkt mit dem Information Overload vollkommen, dass ein Information Overload natürlich die Relevanz der Daten schmälert. Ich könnte mir aber genauso gut eben vorstellen, dass die EU das ganz anders liest und sagt, naja, wenn die sagen, das ist nicht relevant genug, dann brauchen wir noch mehr Informationen. Das wäre ja auch eine Lesart und vor der habe ich so ein ganz klein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Und damit wird es natürlich jetzt schwer, so einen Punkt zu adressieren, vor allem, da wir ja auch nicht wissen, klar, Frau Bultmann hatte uns das auch im Berichterstattermodell natürlich gesagt, dass es schon intendiert ist, quasi eine Gebrauchsanweisung so ein bisschen mitzuliefern. Aber da ist halt dann auch wieder die Frage, wer liest das? Und wenn dann am Ende des Tages einfach nur numerisch durchgerankt wird und es dann am Ende heißt, joch, jetzt ist es irgendwie zu wenig. Ich weiß es nicht. Ich tue mich da echt noch immer schwer.
Also ich denke, wir sollten unser Verständnis da auf jeden Fall nochmal klarlegen. Also auch gegenüber der Kommission, Schrägstrich, die haben ja einen externen Dienstleister, den sie damit ja beauftragen wollen. Und wenn hinterher schöne Tortengrafiken bei rauskommen, ich bin mir nicht sicher, wie das dabei rauskommt. Also ich den Punkt, das nochmal klar zu kommunizieren, was damit gemeint ist oder wie man darauf reagieren will, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang.
Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Wir hatten auch die Diskussionen, die Sie hatten in dem Berichterstatterkreis, haben wir auch aufgenommen und nochmal intern überlegt, wie man damit umgeht. Die Überlegung war an der Stelle, kann ich wirklich etwas, dass wir etwas beurteilen oder der Vorschlag ist, wir beurteilen etwas, was da ist. Und das, was da ist an Informationen, das können wir auf Relevanz beurteilen. Wenn dann das Ergebnis ist, wenn wir sagen, die sind nicht relevant, dass dann das Ergebnis ist, okay, dann müssen wir ganz viele zusätzliche Informationen noch finden. Das kann man tatsächlich nur dadurch adressieren, dass man erläutert, wie man diese Frage verstanden hat. Aber genau, dass wenn man jetzt sagt, die sind alle relevant, dann ist natürlich im Umkehrschluss auch sehr leicht die Auslegung ersichtlich, dass alle jubeln und sagen, prima, genauso passt es. Gibt es andere Meinungen oder Vorschläge, wie wir damit umgehen können? Herr Imons.
Vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt, der dann in diesem bei uns sozusagen im Sozialbereich diskutiert wurde, war tatsächlich dann die anderen Fragen, die darunter liegen, sind ja meiner Meinung nach jetzt nicht erhellend für die A. Also das heißt, es spezifiziert sich auch nicht. Ne? Also dass man so sagen würde, okay, man kreuzt oben was an und unten fokussiert man so ein bisschen. Das ist hier nicht der Fall. Und das nächste Problem ist auch, dass die hier zum Beispiel bei A auch grundsätzlich kein, zumindest habe ich das so wahrgenommen, kein Feld vorgesehen ist nochmals separat. Man kann es natürlich in die General-Geschichten reinnehmen, aber für A gibt es kein eigenes Feld. Zumindest war es so, als ich das, genau, E, F, G ist gekennzeichnet. A scheint irgendwie klar zu sein, für zumindest für die EU anscheinend. Aber nichtsdestotrotz ist es an der Stelle, glaube ich, ganz, ganz sinnig, die eigene Perspektive darzustellen. Da gebe ich Herrn Landfermann recht, dass man es unten nochmal irgendwie klarstellt. Die Frage ist natürlich dann wiederum, wer liest die Kommentare am Ende? Wenn es um eine Auswertung geht, und ich stelle mir gerade den Dienstleister vor, der das dann auswerten muss, das wird spannend. Also wenn man die qualitativen Kommentare...
Man kann ja seine eigene Sichtweise auch nochmal publik machen, an EFRAG weiterleiten, dem Dienstleister schicken. Und dann mal, es gibt ja das Problem, das wir haben ja alle anderen genauso. Ne? Ja.
Wobei es wurde ja, glaube ich, eben auch schon, ich weiß jetzt gar nicht, wer gerade den Bildschirm teilt, Frau Beiersdorf, ob Sie es sind, aber es wurde ja auch nochmal markiert, dass unten ja diese Please Share Any Comment, also das werden wir auch in der Unternehmenskonsultation nutzen, nur da wird es natürlich krautig und rübig durcheinander gehen. Ne? Also ich hätte es auch deutlich sinnvoller gefunden, wenn man gesagt hätte, hier nochmal Open Textbox für A, für B und so weiter und so weiter.
Vielleicht ganz kurz noch, Marco, wenn du mal ein bisschen hochgehst. Der Herr Götze teilt nämlich gerade den Bildschirm. Nee, entschuldige, hochscrollen, also runtergehen im Dokument. Da ist das mit Part A und E auch tatsächlich dann so vorgesehen. Wenn ich vor oben nicht auf Fully Agree oder sowas gehe, dann würde ich das nochmal erläutern. Hier eben auch Lack of Relevance due to Information Overload, Cost-Benefit and Balance not appropriate. Das war jetzt nur sozusagen als Stichpunkt reingeschrieben, wenn es denn passen würde für den Fachausschuss. Aber tatsächlich, wenn Sie meinen, dass man die Frage A anders lesen muss und anders beantworten muss, dann ist es gut, wenn wir das von Anfang an so besprechen, dass wir da eben auch ein einheitliches Verständnis haben. Frau Lopatta.
Ja, ich wollte das nochmal unterstützen, was Herr Landfermann gerade gesagt hat. Also ich würde es da auch reinschreiben. Also ich wollte nochmal zu diesem ganzen Prozess sagen, dass das jetzt nicht unkritisch gesehen wird vom Board, ne? was diese Auswertung über den externen Dienstleister angeht und dass alle im Board also großes Interesse daran haben, dass auch zu beobachten, dass da wirklich alles aufgenommen wird. Also da haben wir lange drüber diskutiert und da kann man sich, glaube ich, auch sicher sein, dass da einige im Board darauf achten werden, dass eben diese ganzen Kommentare auch verarbeitet werden und nicht irgendwas hinten runterfällt und dass das auch qualitativ ausgewertet wird und dass wir da eben ein Auge drauf haben. Ich wollte nur sagen, dass man das eben, dass es nicht unkritisch gewesen ist, ne, diese Auswertung. Und ich denke, es lohnt sich, das extra nochmal zu erwähnen, weil das mit Sicherheit Berücksichtigung finden wird.
Ja, wir müssen unsere eigene Konvention dann nochmal ganz klar rausarbeiten, was wir sagen, das ist unsere Vorgehensweise. Und das wird auch wahrscheinlich dem Dienstleister, jemand, der kriegt da sein Arbeitsprogramm vorgelegt, der wird das tun, was in seinem Auftrag drin steht und dann wird das auf die Art und Weise auswerten. Also wenn wir das klar kommunizieren, das sollten wir auch nicht zu lange hinterm Berg halten damit, sondern dass es relativ schnell klar ist, wo dann unter Umständen Probleme oder Klippen sind. Und das wird allen Beteiligten, wie gesagt, genauso gehen.
Ja, kann ich nur unterstützen, ja.
Muss ich doch nochmal nachfragen, was das für diese Tabelle bedeuten würde, wie wir es ausfüllen sollten?
Was haben wir jetzt in unsere eigene Anleitung reingeschrieben?
Wir hatten geschrieben, dass man das A so versteht, dass man die Informationen bewertet, die man da hat und daraufhin bewertet, ob die relevant sind. Und dass man bei dieser Bewertung berücksichtigt, dass zu viele Informationen zu einem Informational Overload und damit zu einer geringeren Relevanz führen. Also dass man ansonsten die Varianten sind, entweder ich sage ja, grundsätzlich ist alles relevant, weil sicherlich ist alles irgendwie einschlägig und interessant und auch kann auch entscheidungsnützlich sein. Aber diese Relevanz, dann wäre ich immer bei diesem Thema, okay, 4 fully, es sei denn, das wird einfach mal auch am Thema vorbei gefordert, dann wäre man dann in einer geringeren Relevanz. Aber man würde grundsätzlich immer sagen müssen, naja, relevant ist das irgendwo alle schon. Und dann kommt man nur dazu, dass man bei Cost-Benefit-Balance darauf hinweisen kann, dass die gar nicht gegeben ist. Und da könnte man diesen Aspekt mit, da wird zu viel relevante Informationen verlangt. Da uns das aber als zu wenig praktisch Kritik an der Stelle erschien, insbesondere wenn ich wie bei dieser Angabepflicht so viele verschiedene Schichten und Datensätze habe, die in einer Angabe gefordert sind, würde man praktisch nur mit Cost-Benefit, würde man da zwar einen Punkt setzen, aber letztlich ist auch die Relevanz eingeschränkt, wenn ich so viele Datenpunkte erforderlich mache, dass man dort ein Information Overload hat. Also zwischen diesen beiden Varianten schwankt das so ein bisschen, wie man es sieht. Und der Herr Fink hat ja schon richtig ausgeführt, dass die Gefahr dabei ist, dass man dann sagt, okay, wenn die alle nicht relevant sind, dann muss ich scheinbar noch zusätzliche finden, die relevant sind. Und da hatten wir in unserer eigenen Überlegung, die wir vorab dann den Berichterstattern zukommen lassen haben, gesagt, okay, das sehen wir so nicht, weil zusätzliche Informationen würden wir immer noch extra aufführen, wenn wir denken, dass zusätzliche gefordert sind.
Das macht auch, glaube ich, Sinn. Also wir werden auch, glaube ich, in der jetzigen Phase nicht mehr in der Lage sein, sich noch zusätzliche Anforderungen auszudenken, wie der Frage derzeit aufgestellt ist. Ich denke, geht ja auch das zu beurteilen, was da steht und liegt. Ja.
Wenn man, ja, Herr Töpfer.
Ja, darf ich vielleicht nochmal eine inhaltliche Frage stellen? Also wo sehen Sie denn bei diesem Disclosure den inhaltlichen Overload? Ich hatte auch ich hatte, als ich das noch in der PDF auch kommentiert hatte, schon die ersten Drafts davon, immer meine Schwierigkeiten, dass dieser Disclosure überschrieben ist mit Sectors of Activity, aber tatsächlich fragt er ja nach Significant Activities, die dann den Sektor ausmachen, Headcount und Revenue, aber getrennt voneinander. Also da geht es eigentlich um mehr als um Sektoren. Wenn man das dann wieder einzeln betrachtet, dann finde ich es eigentlich gar nicht so umfassend. Da wird dann eben gefragt, welche Produktgruppen und Dienstleistungen offeriert werden, in welchen Märkten man unterwegs ist und welche Kundengruppen es gibt, die Sektoren, in denen man drin ist und den Headcount. Und das sind ja alles verschiedene Themen. Die sind halt irgendwie, meines Erachtens, so ein bisschen unglücklich unter dem Disclosure Requirement Sectors erfasst. Für sich genommen hätte ich da jetzt eigentlich gar nicht gedacht, dass das so schwierig ist und das so viele verschiedene Ebenen und Datensätze beinhalten würde.
Dann gebe ich die Frage gerne mal an die Unternehmensvertreter weiter. Ja, Frau Kastor.
Vielleicht das Thema Information Overload. Ein Beispiel ist, wenn in Standards, wo sei es jetzt ein geforderter Gender Split oder ein Reporting per Country oder ein Reporting along the whole value chain, sagen wir es mal etwas nach dem Gießkannenprinzip eingestreut wurde, ohne dass es wirklich das Thema als solches voranbringen würde. Und dann führt mich, also dann gibt mir beispielsweise ein Bericht erstatten zu einem KPI auf Länderebene. Da habe ich dann vielleicht wunderschön und viele Informationen, die aber vielleicht nicht zwingend dazu dienen, das Thema korrekt anzusteuern oder sinnvoll anzusteuern.
Ja, man darf natürlich jetzt nicht, also wir sind jetzt nur an diesem einen Standard, ne, und an dieser einen Disclosure Requirement dran, ne? Also generalisieren mit Overload würde ich jetzt natürlich nicht, sondern das muss man, dann hätten wir natürlich eine immense Aufgabe, uns jeden einzelnen DR bezogen auf die Relevanz nochmal anzuschauen. Also wissen Sie, was ich meine? Das Problem ist am Ende, es wird auch too much Overload am Ende für einen selber, wenn man sich mit 40 Standards auseinandersetzen muss. Also die Frage ist, wie man das Problem versucht, irgendwie die Herausforderung sozusagen einzufangen bei dem Thema Relevanz. Das vielleicht nochmal als Punkt.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wenn man sich da an dem Punkt auch nicht einig ist und auch tatsächlich, wenn sozusagen auch über den Fachausschuss hinweg die Meinung besteht, dass das sozusagen völlig akzeptable, relevante Informationen sind, dann kann man das Kreuz auch ja sehr gut bei der 4 setzen. Also da ist ja die Frage von dem Herrn Töpfer auch sehr gut zu sagen, ist das jetzt dann wirklich auch ein Problem? Wenn das kein Problem ist, dann brauchen wir zumindest an der Stelle ja die Relevanz dann nicht weiter hinterfragen. Aber wenn es ein Thema ist, dann müssen wir hinterfragen, wie wir das beantworten können. Und wir haben den Vorschlag gemacht, aber wir bräuchten sozusagen wir können das auch gerne dann nochmal kommunizieren, wie der Fachausschuss die Fragen verstanden hat bei der Beantwortung. Das ist dann sicherlich sehr hilfreich und gut nochmal zur Erläuterung. Nur wir kommen insofern nicht weiter, wenn wir an der Stelle können wir jetzt noch sagen, okay, es ist alles relevant, dann können wir zur nächsten Frage gehen, aber spätestens da stellt sich dann wieder die Frage, wie es zu verstehen ist.
Genau, also vielleicht, um das auch nochmal klarzustellen, mein Kommentar war jetzt ein bisschen losgelöst von der vorherigen Diskussion, wie man diesen Punkt A verstehen kann. Also ich sehe das auch, dass man den in beide Richtungen lesen kann und dass das bei der Auswertung tatsächlich ein Problem werden kann. Wollte aber jetzt nur, weil wir auf den GR2 schauen, auch nochmal die substanzielle Frage stellen sozusagen.
Gut, das ich merke schon, das wird schwierig, diese Frage zu beantworten. Dann vielleicht nochmal andersrum gefragt, Cost-Benefit-Balance ist auch nochmal mit einem Fragezeichen hier versehen oder ist es einfach zu der Frage, ist es eventuell so, dass es einfach auch keine weitere Diskussion bedarf, dass die Sektor-Activities so dargestellt werden können und dass das unproblematisch ist, dann sind wir an der Stelle sozusagen ja auch durch mit diesem Disclosure Requirement. Oder möchten Sie sich dazu nicht im Detail äußern? Das geht auch, wir müssen nicht jede Frage beantworten. Okay, dann würde ich denken, stellen wir das zurück und lassen die Frage dann erstmal unbeantwortet, damit wir da sozusagen auch keine keine Darstellung machen, die jetzt nicht dem Fachausschuss entspricht. Gut, dann wären wir bei der Frage 3, die auch nochmal aufgegriffen werden sollte, GR3.
Darf ich noch mal kurz fragen, eine Sache noch? Also wir haben ja noch ein separates, glaube ich, noch eine weitere Ausschreibung zum Thema Cost-Benefit-Analyse, oder? Wo man das sich auch nochmal betrachtet, auch extern vergeben, wenn ich mich nicht täusche. Eine gewisse Indikation kann man ja da durchaus schon geben. Da muss man sicherlich dann nochmal betrachten, wie das die einzelnen Reporting Requirements sind, da aussehen. Also vielleicht können wir doch nochmal eine indikative, vielleicht Vorschlag machen, bevor wir es vollkommen offen lassen. Das können wir aber, glaube ich, heute jetzt hier nicht klären. Ich glaube, weil viele auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob alle genau wissen, was jetzt hinter dem jeweiligen Reporting Requirement genau dahinter steht. Das würde ich uns nochmal in die Diskussion geben, weil sonst das kommen wir hier nicht schnell, in der Art und Weise kommen wir sonst vielleicht da sonst auch nicht auf den Punkt. Ich meine, der Herr Töpfer hat ja nochmal ganz, ganz klar, wir müssen, wie gesagt, das jeweilige Thema dann nochmal genau angucken. Wir haben jetzt viel über so Umgang mit dem Fragebogen wieder geredet, was wir eigentlich dachten, das hätten wir schon längst abgeräumt. Aber hier geht es ja sicherlich nochmal darum, so eine Art, zumindest grobe Indikation zu geben, ist das, was hier als Informationen abgefordert wird, erscheint das sinnvoll gemessen an dem, was wir da über das Unternehmen erfahren wollen, im Sinne als relevante Informationen. Ne?
Genau.
Ja, Kurzeinführung ist immer hilfreich, weil ich glaube, sonst haben wir einfach den totalen Information Overload. Deswegen, das wäre highly appreciated.
Mhm. Okay. Dann vielleicht zu der GR2 war sozusagen zum Thema Kurzeinführung ja das, was ich ausgeführt hatte, was an Informations- und Datensätzen da gefordert wird. Bei dem GR3 geht es um die Key Features of the Value Chain und es geht im Prinzip um die Key Stages, Types of Entities in Upstream und Downstream Value Chain and Types of Entities Involved, dass man das zunächst darstellt, dass man die Resources, die man dort verwendet hat, darstellt und auch die Merkmale der Beziehung zu den Endusern. Was hier auffällig war, dass es relativ undefinierte Rechtsbegriffe teilweise sind oder sehr weit gefasst sind und zum Beispiel auch eben auf die Main Groups of Business Relationships together with related underlying contractual terms. Also da werden Begriffe verwendet, die eigentlich auch dazu führen, dass man beispielsweise Vertragsinhalte mit ausführen müsste und welche Rechte und Verpflichtungen sich daraus ergeben. Und vor dem Hintergrund, grundsätzlich denke ich, ist es eine ganz relevante und wichtige Angabe, dass man hier zu den Merkmalen der Lieferkette oder der Wertschöpfungskette Informationen gibt und auch das im Detail beschreibt. Allerdings war hier die Frage, die ich nochmal an den Fachausschuss stellen wollte, vor dem Hintergrund der Art und des Umfangs der geforderten Informationen. Und hier insbesondere das, was aus der AG 14 kommt, wo praktisch dann direkt auf die Contractual Terms abgestellt wird. Ob das etwas ist, was an der Stelle zu weitgehend ist, was die Relevanz einschränken könnte oder auch das Cost-Benefit-Verhältnis einschränken könnte, weil das einfach zu umfangreich ist, die Wertschöpfungskette in dieser Detailtiefe darzustellen. Oder ob man sagt, nein, es ist auf jeden Fall State of the Art, da auf die Vertragsbedingungen auch einzugehen. Es ist auf jeden Fall relevant und gibt es an der Stelle keine Beanstandung. Das waren die offenen Fragen, die ich hier nochmal mit dem roten Fragezeichen vorgesehen habe. Gibt es das? Ah, Herr Weisheim.
Ich denke, das ist gar nicht üblich, diese Vertragsbeziehungen so detailliert darzulegen. Da geht es um Vertraulichkeitsaspekte, um Fragen von strategischer Aufstellung und viele andere Punkte dahingehend. Und ich glaube, das muss man auch nicht machen. Und das wird bei vielen Unternehmen auch zu Problemen und zu Widerspruch führen. Und viele Verträge in den laufenden Geschäftsbeziehungen sind ja eben mit solchen Vertraulichkeitsklauseln auch versehen.
Herr Fink.
Das war exakt auch meine Anmerkung. Wir haben hier ein wettbewerbssensibles Thema. Wir haben Verschwiegenheitsklauseln, wir haben Datenschutz. Ich hätte da schwerste Bedenken, gerade was die Vertragsbedingungen angeht.
Dann nehmen wir das gerne auch noch in den Erläuterungen hinten auf für die Begründung, warum man jetzt hier beispielsweise nicht bei Fully Agree landet. Gibt es konkret einen Vorschlag dafür, Marco, jetzt müsstest du nochmal sozusagen auf der Seite nach oben gehen, genau, welche Kreuze hier gemacht werden sollen? Oder ist das vielleicht andersrum gefragt, ist das etwas, was Sie mir lieber als Feedback geben würden, dass Sie nochmal diese Fragebögen für sich durchgehen und im Umlaufverfahren mir Feedback dazu geben, weil das jetzt vielleicht so nickelig ist, über einzelne Kreuze zu diskutieren? Denn das hilft ja schon sehr, so eine allgemeine Anmerkung zu bekommen, die man dann in das Kommentarfeld mit einfügen kann.
Ich glaube, wir sollten, wenn, nochmal einen konkreten Vorschlag machen, Frau Kati Beiersdorf gerichtet. Sonst machen wir ja letztlich nochmal eine Umfrage zu dem. Das wird eine sehr aufwendige Geschichte werden, wenn wir das alles nochmal zusammenfügen wollen in der vorhandenen Zeit. Dass wir da einen konkreten Vorschlag mit einer guten Begründung lieber nochmal geben. Ne?
Finde ich auch gut.
Sonst kommen wir nicht so, sonst warum diskutieren wir uns da wahrscheinlich zu Tode. Und der Arbeitsaufwand für den Mitarbeiterstab ist dermaßen hoch, wenn wir das und so weiter, dann müssen wir erstmal gucken, wo jeder die Kreuze gesetzt hat.
Dann würde ich zu dem nächsten, zu dem GR4 gehen. Key Drivers of the Value Creation. Auch wiederum eine Angabe, die sicherlich sehr sinnvoll und sehr wichtig ist, dass man das nochmal erläutert, wo eigentlich die Wertschöpfung herkommt. Ich habe es auch nochmal ein bisschen ausgeführt, was dort gefordert wird. Auch hier letztlich nochmal die Anmerkung, dass es an vielen Stellen unzureichend erscheint. Also dass ich hier eine Reconciliation with Financial Data mache, die aber nicht wirklich gefordert ist. Man weiß auch nicht, was darunter zu verstehen ist. Man sagt nur, it should be based on GAAP. Also das finde ich als Anforderung für eine Berichterstattung relativ vage. Dann, attention shall be given to forward-looking aspects that may include revenue generation, profitability und so weiter. Auch das sind Anforderungen, wo sich ein Unternehmen dann durchaus fragen kann, was bedeutet das jetzt für mich? Ist das jetzt tatsächlich vorgesehen? Ist das nur, soll ich mir das mal überlegen, ob das reinkommt? Und wenn Sie sagen, das sind sinnvolle Anmerkungen oder Anforderungen, sollte es dann nicht eher heißen, ein Unternehmen shall include diese Informationen über forward-looking aspects? Das wären meine Fragen an den Fachausschuss, ob hier eine Klarstellung vorgesehen ist, ob das jetzt eine Pflichtangabe ist, denn ansonsten dieses Wahlrecht ist sicherlich, führt jetzt nicht dazu, dass man dort eine einheitliche Auslegung dieser Anforderungen hat. Okay, da gibt es, glaube ich, auch noch keine Meinung dazu. Ich überlege so ein bisschen, muss ich sagen, wie ich das nächste Mal die Sachen vorbereiten kann, um sozusagen da jetzt das Ihnen zu erleichtern, dort die Sachen sich ja dann zu einer Antwort zu kommen. Weil die Idee war ja auch tatsächlich, dass man das nochmal darstellt, nochmal erläutert, wie man jetzt zu der Einschätzung gekommen ist und dann auch eine Erläuterung in den Kommentarboxen anbietet. Was brauchen Sie für das nächste Mal von mir, um da mit diesen Fragen besser umgehen zu können und dass wir auch in der Sitzung dann diese Fragen beantworten können?
Ich würde vorschlagen, dass wir noch konkreter vorschlagen, also dann mal so schon eine Einschätzung, also die einen Vorschlag einfach machen, Frau Beiersdorf, und dass wir dann auch schon eine konkrete Begründung da mit reinnehmen in die Box, dass wir darüber diskutieren können und dass wir das insoweit noch weiter verbessern. Die dazu offen, wir sind ja auch recht fortgeschritten, wir sind ja schon einige Stunden am Diskutieren. Ich glaube, es ist auch für viele langsam, dass man da an die Grenzen kommt, der Aufnahmekapazität. Und da kann man sich, glaube ich, einer konkreten Formulierung besser dran abarbeiten, als wenn wir jetzt immer so das zu offen gestalten. Das wäre vielleicht ein Vorschlag, der im Sinne hoffentlich aller Fachausschussmitglieder ist. Genau, also dann würden wir wahrscheinlich ein bisschen ökonomischer dann damit umgehen und dann hätten wir hoffentlich auch schnelle Ergebnisse. Genau.
Möglicherweise könnte man ja gewisse Aspekte vorausfüllen, also Kreuze machen, Kommentare machen und dann nochmal vielleicht farblich markieren, welche einem besonders kritisch vorkommen.
Genau. Können wir aber nochmal intern diskutieren, Herr Götze, wie wir das genau machen. Aber das wäre jetzt mal mein Vorschlag, so ein bisschen, wenn ich in die Gesichter gucke, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, wie wir da zu Ergebnissen kommen könnten. Genau.
Gut. Ja, dann vielleicht für die nächste Sitzung. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Kann ich noch mal ganz kurz an Christina zurückgeben, wenn sie mag, diese 3 Minuten noch nutzen, um da noch mal zu fragen, wie wir bei den ISSB-Papieren weiter vorgehen und was man dort noch als nächstes schwerpunktmäßig diskutieren will. Ansonsten würden wir den ESRS 1 natürlich schwerpunktmäßig noch mal vortragen. Und ESRS 2 sicherlich auch.
Okay, super. Vielen Dank, Frau Beiersdorf. Christina?
Ja, in der Tat, Kathi hat richtig bemerkt, ich habe meine zweite Frage vergessen an den Fachausschuss. Ich würde aber vorschlagen, wenn Sie gern möchten, können Sie mir jetzt noch Themen zurufen, wenn Sie sagen, das sind die Hot Topics, die wir hier diskutieren sollen. Ansonsten würde ich auch noch mal eine E-Mail schicken und Sie können mir per E-Mail zusenden, was Sie gegebenenfalls in der nächsten Sitzung priorisieren wollen. Ansonsten würden wir es handhaben, wie in dieser Sitzung, dass wir einfach eine Priorisierung vom Mitarbeiterstab vornehmen. Ich sehe jetzt keine Handmeldung. Dann, wie gesagt, gerne im schriftlichen Verfahren, kommen Sie gerne mit einer E-Mail auf mich zu. Und wie gesagt, ansonsten, heute haben wir ja nicht geschafft, die Materiality, also wir haben noch ein paar schöne Themen fürs nächste Mal. Genau. Vielen Dank für die Diskussion heute.
Nee, herzlichen Dank nochmal an alle für die heutige Diskussion. Hat aber gezeigt, wir sind nochmal an einigen Grundsatzthemen nochmal vorbeigekommen, was auch, glaube ich, ganz gut war, die nochmal miteinander zu diskutieren. Wir sind sicherlich da weiterhin unter Druck, was die zeitliche Schiene angeht. Die nächste Sitzung im Juni wird allerdings auch nochmal virtuell sein. Das konnten wir leider nicht anders realisieren. Aber hoffentlich geschieht ja die Möglichkeit auch nochmal, wenn Sie die Gelegenheit haben, nochmal zum Austausch bei den Outreach-Veranstaltungen am 10. oder 21. Juni dann erste in Berlin, anderen in Frankfurt, dass man sich da auch nochmal persönlich sieht. Und wir planen auch jetzt schon für September wirklich jetzt, dass wir da die Räumlichkeiten auch schon alle unter Dach und Fach haben, dass das insoweit auch da etwas besser läuft. Insoweit nochmal ganz herzlichen Dank für die heutiges Engagement und war eine lebhafte Diskussion und freue mich auf den weiteren Austausch.